Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
So Kinder, heute ist alles vorbei. Heute ist nämlich Aschermittwoch, der 14. Februar. Das hier ist Fußball MML Daily. Und ich begrüße an dieser Stelle aufs Herzlichste. Ich kann es nicht anders sagen. Mir fällt auch kein closerer Begriff ein. Meine Wingwoman, Lena Kassel, guten Morgen.
Guten Morgen. Ja, du, also ich glaube, ich bin auch, also allerspätestens nach gestern, bin ich aber mal sowas von deine Wingwoman. Vielleicht ja mal transparenterweise können wir unsere kleinen Dailies mal abholen, wie Lukas Vogelsang ja auch immer so schön sagt. Es gab gestern einen kleinen Disput in einer WhatsApp-Gruppe, die den Namen MML trägt. Und man kann dazu sagen, dass Mike Streit hatte mit seinen beiden Jungs, Lukas und Mickey. Und ich bin natürlich dazwischen gesprungen und habe ihn vehement verteidigt, so wie es sich gehört, für eine Wingwoman. Und du kannst ja mal ausführen, Mike, wieso es denn gestern zum Streit kam.
Naja, eigentlich muss man Lukas davon ein bisschen ausklammern. Der ist am Anfang nur mit rausgesprungen, ohne dass er überhaupt wusste, worum es eigentlich geht. Aber ihr könnt euch ja sicherlich erinnern, gestern an dieses, als ich so ein bisschen Englisch rumdeletiert habe und jetzt nicht genau wusste, wie Untouchables ausgesprochen wird. Das hat eine kleine Vorgeschichte und eine kleine Nachgeschichte. Auf jeden Fall stammelte ich ja zwischen Untouchables und Untouchables und so weiter und so fort. Und dann erreichte mich folgende Nachricht.
Mein Gott, wie Untouchables, wie Untouchables. Und B-L-E-S wird doch Belz-Elz ausgesprochen. Wer hängt denn die ganze Zeit in Miami ab? Ist da nichts hängen geblieben oder was? Ich glaube, der Wendler spricht besseres Englisch als Florida Resident als du, Nöcker. Wie Untouchables. Bless, Untouchables geschrieben, Untouchables. Mein Gott, da kriegt man ja einen am Appel, ey.
So, es ging natürlich, ich meine, Lena, du hast alles mitverfolgt, es ging natürlich alles noch hart weiter.
Ja, das ist korrekt.
Also im Grunde genommen machten sich alle über mich lustig. Mhm.
Das kann man, also das ist, ging dann das auch noch, ist noch gelinde gesagt ausgedrückt. Also lustig machen ist ein weit gefasster Begriff. Man kann auch sagen, das war unterste Schublade.
Es ging auch noch weiter. Das hier ist die nächste Nachricht.
Ich glaube, Günther Oettinger spricht besseres Englisch als Nöcker. Ey. Ich dreh durch. Du hörst ja gerade der Daily und kriege hier schon wieder... Leck mich doch. Ey.
Und dann ist mir irgendwann aufgefallen, als ich so dachte, sag mal, wo ist jetzt eigentlich das Problem, dass ich weiß gar nicht, ob ich einen Fehler... Naja, ich habe einen halben Fehler gemacht. Also... Es ist so ein bisschen, ihr müsst euch das vorstellen, wie mit dem Kakadu, der hinterher rausgeschnitten wurde und ich dann irgendwie doof aussah, weil ich immer Vogelstimmen gehört habe, die keiner gehört hat. So ungefähr ist diese Geschichte mit diesem Titel auch, weil es gibt einen Chatverlauf von Micky Beisenherz, wo er tatsächlich genau das vorschlägt, also Untouchables, normal geschrieben, nach Untouchables und dann hat er aber noch mal eine andere Schreibweise mit reingebracht und das wollte ich irgendwie so ein bisschen versuchen zu unterschreiben. Was ich nicht mehr gemerkt habe, ist, dass er wirklich Untouchables heißt, der Titel. Also ich bin davon ausgegangen, dass wir, naja, lange Rede, kurzer Sinn, entscheidend ist, ich bin übelst beschimpft worden.
So ist es. Aber heute, ja, bist du ja wieder hier im Daily und hier ist deine warme Badewanne, wie wir ja immer so schön sagen. Mit den Jungs ist es immer das Eisbad. Hier darfst du dich wieder aufwärmen und ganz besonders natürlich an diesem Valentinstag, ist ja klar.
Ach, wie schön. Danke.
Eurofighter.
Gestern Abend standen die ersten beiden Achtelfinal-Hinspiele der Champions League an. RB Leipzig traf zu Hause auf Real Madrid und der FC Kopenhagen bekam es mit Titelverteidiger Manchester City zu tun. Mike, du hattest gestern Spätschicht, du hast die Spiele gesehen. Wer hat sich vorerst durchgesetzt?
Tja, Lena, RB-Trainer Marco Rose forderte vor dem Spiel eine mutige Herangehensweise. Er bekam eine mutige Herangehensweise seiner Stars. Im bekannten 4-2-2-2 setzten sich die Leipziger insbesondere wirklich, man kann fast sagen, durch gegen Real Madrid in der ersten Halbzeit, setzten ordentliche Akzente, erarbeiteten sich Chancen um Chancen. Mehr noch, sie wurden in der zweiten Minute eigentlich bereits belohnt. Nach einem Schlagerschuss köpft Šeško ein und wird daher das eigentlich, sofort zurückgepfiffen, weil Henrichs im Abseits stehend Torwart Lunin leicht berührte und nach Ansicht und Videocheck des Schiedsrichters damit aktiv ins Geschehen eingegriffen hat. Diese Sichtweise hatte er allerdings recht exklusiv, möchte ich sagen. So gingen RB und Real mit 0:0 in die Pause im zweiten Durchgang. Die Leipziger immer noch sehr, sehr gut, aber Real machte von Beginn an in der zweiten Halbzeit Druck, setzte Erfahrung, individuelle Klasse und Cleverness ein. Und eben direkt nach dem Wiederanpfiff passiert das, was dann immer passiert. Durch Diaz erzielen die Königlichen das 1:0. Und du hast es ja gesagt, Lina, Leipzig kann Real nicht in zwei Spielen schlagen. Was Hoffnung macht, ist das mutige Auftreten und die vielen Chancen von Šeško, Openda, von Xavi und von Olmo. Was einen eher negativ stimmen könnte, ist das wirklich abgezockte Auftreten von Real Madrid. Kommen wir zur zweiten Partie, die hat in Kopenhagen stattgefunden. Dort war Manchester City zu Gast. Es war enger am Anfang, als man gedacht hat, wie das immer so ist. City geht natürlich in Führung, aber dann fiel der Ausgleich und das brachte City nochmal dazu, richtig aufzudrehen, am Ende 3:1 zu gewinnen und quasi Champions League-Geschichte zu schreiben. Und zwar hat es noch nie ein Team geschafft, in 7 aufeinanderfolgenden Königsklassenpartien mindestens 3 Tore zu erzielen. Also jetzt ist es eben Manchester City durch De Bruyne, durch Silva und in der 92. Minute von Phil Foden. Magnus Madson hat in der 34. Minute den 1:1 Ausgleich für die tapfer und wirklich gut aufspielenden Kopenhagener erzielt. Aber mit diesem Treffer, und da muss man kein Prophet sein, mit diesem Ergebnis steht City natürlich mit einem Bein als Titelverteidiger im Viertelfinale. Und damit zurück zu euch, Lena und Mike. So, damit liegt der Champions League Dienstag hinter uns und der Champions League Mittwoch steht heute an. Wieder 2 Spiele, wieder eines mit deutscher Beteiligung. Um 21 Uhr müssen die Bayern zu Lazio Rom und zeitgleich trifft Paris Saint-Germain auf Real Sociedad. Fangen wir mal mit den Bayern an, Lena. Wir haben nach dem Leverkusen-Spiel schon ausführlich über die Schwächen der Bayern gesprochen. Heute treffen sie mit Lazio auf den Tabellenachten der Serie A. Das sollte eigentlich reichen. Oder anders gesagt, die Italiener haben dazu auch nur eines ihrer 4 letzten Pflichtspiele gewonnen. Das klingt nach Pflichtspiel für den FC Bayern. Setzt sich der Rekordmeister da durch? Und worauf müssen sie speziell gegen Lazio Acht geben?
Also dieses Spiel ist extrem schwer vorherzusehen, weil beide Teams gerade so ein bisschen ihrer Topform hinterherlaufen. Beide sind irgendwie in so einer kleinen Mini-Krise und suchen irgendwie nach ihrer Leichtigkeit, nach ihrer Spielfreude. Weil auch bei den Römern wirkte das zuletzt auf dem Platz in dieser Saison sehr, sehr ideenlos, was nach vorne angeht. Und da haben sie auch ein Stück weit ihre Leichtigkeit verloren. Und sie sind aktuell Achter, weit, weit entfernt von den internationalen Plätzen, erst recht von den Champions-League-Plätzen. Und jetzt haben sie am Wochenende so ein bisschen die Generalprobe vor dem Bayern-Spiel mit 3:1 gewonnen. Beim Tabellenvorletzten, das muss man eventuell dazu sagen. Nichtsdestotrotz hat Stürmer Ciro Immobile, den wir natürlich alle noch aus BVB-Zeiten kennen, der sagte nach der Partie, es habe jetzt Klick in den Köpfen gemacht, weil sie endlich mal wieder 3 Tore geschossen haben. In der Liga trafen Immobile und Co. in 23 Spielen bisher erst 28 Mal, also da haperte es enorm. Und auch in der Champions League haben sie 7 Mal erst in 6 Gruppenspielen getroffen, also das ist sehr, sehr minimalistisch. Also irgendwie haben die beiden Mannschaften gerade die gleichen Schwächen. Aber, also wenn jetzt bei den Römern dieses Spiel gegen den Vorletzten dafür gesorgt hat, dass es jetzt Klick gemacht hat, glaube ich aber auch, dass die Partie gegen Leverkusen aus Bayern-Sicht ein Weckruf sein kann. So ein bisschen jetzt erst recht Mentalität. Vielleicht haben sie auch ein bisschen was im Training umgestellt, ne? Und wollen jetzt irgendwie wieder mehr Spaß haben, mehr Leichtigkeit, weniger verkopft agieren. Vielleicht lässt ja auch mal Tuchel so ein bisschen die Zügel los. Who knows? Es ist ein Drahtseilakt. Dass der Bayern-Kader besser ist als der von Lazio, das ist natürlich auch klar. Aber darum geht's ja im Fußball meist nicht. Es geht um Flow, es geht um Momentum und es geht um Tagesform und es geht eben irgendwie um einen klaren Kopf. Und den haben beide irgendwie gerade nicht. Also frag mich bitte nicht nach einer Prognose. es ist eine absolute Wundertüte, was da heute Abend bei rumkommt.
Kann man sagen, dass es ein bisschen auch darum geht, dass wie Immobile spielt? Also die Bayern müssten darauf hoffen, dass er seine Dortmund-Form findet und nicht die Form des Immobile bei Lazio von vor, aus den letzten Jahren.
Ja, auch. Also er ist natürlich auch so ein Stürmertyp wie Harry Kane, einer, der ja eigentlich normalerweise das, was ihm vor die Füße fällt, auch verwandelt, zumindest wenn er das Trikot von Lazio rum trägt, nicht wenn er das Trikot vom BVB trägt, das ist auch ganz klar. Also klar, wenn du ihn ausschaltest, dann schwächst du die Römer immens. Und dass die Bayern das tun können, das wissen wir auch. Ich bin gespannt, ob Tuchel jetzt wieder die Viererkette aufbietet und dementsprechend einer der drei da hinten rausrotieren wird. Ja, also es ist, glaube ich, aber eher ein Spiel, was sich auf einer weichen Ebene entscheiden wird. Nicht, wer welchen Stürmer ausschaltet, sondern wer die Leichtigkeit wiederfindet.
Manchmal sind es auch die weichen Faktoren, damit man sich wohlfühlt. Nicht, Micky Beisenherz? Werfen wir noch einen kurzen Blick auf die andere Partie. PSG gegen Real Sociedad. Da setzen sich die Franzosen durch, oder?
Ja, also PSG ist absolut wieder im Tritt, haben erst eine Niederlage in der gesamten Saison, stehen schon bei 51 Treffern und haben schon 11 Punkte Vorsprung auf Platz 2 in der französischen Liga. Also mit Luis Enrique ist da wieder mehr Dominanz eingekehrt als neuer Trainer und das auch ganz ohne Mbappé. Der hat zum Beispiel am Wochenende beim Spiel gegen Lille gefehlt und dann spielt PSG einfach eben mit Dembélé, Kolomoani und Asensio und Ramos vorne. Also das ist schon sehr, sehr brutal, was sie da offensiv anbieten können. Derzeit Real Sociedad hat zwar die viertbeste Defensive in La Liga, stehen auf Platz 7, sind aber noch ein sehr, sehr junges Team, unerfahren. Also ich glaube, das wird PSG für sich entscheiden, gerade auch, weil sie zu Hause spielen.
Dann verweisen wir noch darauf, wann es denn soweit ist. 21 Uhr, alles auf der Zone.
Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th. Hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady. Live only on Netflix.
Die Lage der Liga.
Die DFL hat gestern Abend bekannt gegeben, dass Blackstone als möglicher Investor sich zurückgezogen hat. Die Proteste der Ultras haben offensichtlich Wirkung gezeigt. Die New Yorker Investmentfirma sei irritiert von den Diskussionen in Deutschland. Die DFL meldete dazu, Zitat, wir bestätigen, dass Blackstone nach guten Gesprächen aus verschiedenen Gründen nicht mehr als strategischer Vermarktungspartner der Bundesliga und zweiten Bundesliga in Frage kommt. Eine Forderung oder besser gesagt eine zentrale Forderung der Ultras war es ja, eine Neuabstimmung der 36 Profiklubs über eben diesen Investorenvertrag oder dieses Investorenmodell zu erreichen. Das lehnt die DFL bislang ab, setzt jetzt erst einmal die Verhandlungen mit dem letzten verbliebenen Investor CVC fort. Aber neu ist, dass ein möglich neu ausgehandelter Deal am Ende doch nochmal zur Abstimmung gestellt werden soll. Das berichtet zumindest die Sportbild in ihrer neuesten Ausgabe.
Das kommt überraschend.
Gestern Morgen hatten wir ja bereits angekündigt, dass der erste FSV Mainz 05 nach dem Rauswurf von Jan Siewert zeitig einen neuen Trainer präsentieren wird. Genau das ist gestern auch passiert. Allerdings ist es nicht, wie vermutet worden war, Benjamin Hofmann geworden. Stattdessen setzen die Mainzer doch auf eine externe Lösung. Bo Henriksen übernimmt die 05er im Kampf gegen den Abstieg. Am vergangenen Wochenende saß Henriksen noch beim FC Zürich auf der Trainerbank. Nun ist er Cheftrainer der Mainzer und hat einen Vertrag bis Sommer 2026 unterschrieben. Zuvor coachte der 49-jährige Däne Brøndby BK, den AC Horsens, den FC Midtjylland und eben zuletzt den FC Zürich. Lena, gestern sagtest du ja noch, dass du komplett nachvollziehen könntest, wenn die Mainzer mal wieder eine interne Lösung wagen. Jetzt ist es doch eine externe geworden. Was sagst du zu Bo Henriksen?
Es ist trotzdem aber irgendwie eine interne Lösung, weil er trägt den Namen Bo. kennt man ja von Svensson. Und er sollte sein wie Jürgen Klopp von seiner Mentalität her. Also man hat so ein bisschen trotzdem Mainz-DNA in Bo Henriksen gefunden. Also von daher bin ich mit meiner Prognose, glaube ich, weiterhin sehr, sehr gut im Rennen. Auch weil ich ja gesagt habe, dass es, glaube ich, eher darauf ankommt, einen anderen Trainertyp von der Emotionalität, von der Ansprache, von der Rhetorik, von der Eloquenz zu finden als Jan Sievert. Und ich glaube, das hat man mit Bo Henriksen jetzt eben gefunden. Dazu hat er bewiesen, dass er Abstiegskampf kann. Den hatte er beim AC Horsens. Da ist er so ein bisschen wie so eine lebende Legende, war 6 Jahre da, ist erst mit dem Club abgestiegen und ist dann in seinem zweiten Jahr wieder mit dem Club in die erste Liga aufgestiegen und hat den Club dann eben auch in der Superliga gehalten. Und er hat irgendwie dann immer den Klassenerhalt geschafft, obwohl niemand damit gerechnet hatte. Und dann hat er halt im Oktober 2022 den amtierenden Meister aus der Schweiz übernommen, den FC Zürich. Und hat den FC Zürich auch damals in einer prekären Lage übernommen. Nach Franco Foda hat er eben die Mannschaft übernommen. Sie hatten auch zuvor 10 Spiele lang nicht mehr gewonnen. Die Mainzer jetzt eben 11 Spiele lang nicht mehr. Und er führte dann eben die Mannschaft doch noch auf den 7. Rang und verpasste nur knapp die Qualifikation für einen europäischen Wettbewerb. Das ist sehr, sehr erfolgreich gestartet. Hat da eine sehr, sehr verunsicherte Mannschaft übernommen in der Schweiz und hat sie wieder zu einer Mannschaft geformt, die Spaß und eine Leichtigkeit hat. Und er soll eben wirklich sehr, sehr explosiv sein. Die Klopp-Vergleiche, die gab es. Und es gibt nicht wenige Spiele, die er auch auf der Tribüne verbracht hat, weil er eben so emotional war. Und auch Sportvorstand Christian Heidel hat jetzt bei der Präsentation des neuen Trainers ihn so beschrieben, dass er ein sehr emotionaler, offener und meinungsstarker Charakter ist, der eine unglaublich positive Energie ausstrahlt, der eben sehr, sehr gut zu Mainz 05 passen wird. Und Cherry on the top ist sozusagen, dass er auch noch aussieht wie Martin Schmidt. Also man hat sozusagen ein Dreierkonglomerat aus Mainzer DNA gefunden. Er heißt Bo, er ist wie Jürgen Klopp und er sieht aus wie Martin Schmidt. Er kann ja nur zu 05 passen.
Ich habe da mal eine Frage. Ich bin da einer Verschwörung aufgesetzt. Haben die den bei BioNTech im Labor gezeugt?
Ja, es könnte tatsächlich sein. Es ist der erste geformte Trainer, der anscheinend, also wenn man dem Ganzen so Glauben schenken mag, die perfekte Mischung aus allen vergangenen Mainz-Trainern ist.
Da drücken wir mal die Daumen.
Der Blick aufs Nationalteam.
Wir haben schon drüber diskutiert, seit Monaten wird in Deutschland darüber diskutiert. Die große Frage ist natürlich Toni Kroos, unser Toni-Nationale. Soll er mit zur Heim-EM? Soll er nochmal zurück in die Nationalmannschaft? Viele sagten bisweilen, ja, wäre cool, aber der will nicht mehr. Und siehe da, denkste, auf der Pressekonferenz vor dem gestrigen Realspiel in Leipzig hielt sich Kroos eine Rückkehr in die Nationalmannschaft weiter offen. Zitat, die Möglichkeit besteht, vielleicht kehre ich zurück, aber im Moment weiß ich es noch nicht. Frage, ist es eine gute Nachricht für die Nationalmannschaft oder macht sich der DFB damit eine weitere Baustelle auf?
Ich glaube, nicht nur der DFB, sondern auch Toni Kroos selber würde sich eine Baustelle aufmachen, die er einfach nicht braucht. Also ich bin keine Freundin des Gedanken, um ehrlich zu sein. Toni Kroos kommt ja nicht ohne Gepäck, er kommt nicht ohne Standing, er kommt nicht ohne Stimme. Und ich glaube, man hat mit Mats Hummels und auch Thomas Müller schon sehr viel alte Nationalmannschaft in die vermeintliche neue wieder geholt. Eigentlich wollten wir doch die jungen Wilden jetzt mal loslassen. Wir wollten der Nationalmannschaft ein unbekümmertes neues Gesicht geben, auch Spieler holen, die eventuell noch nicht so belastet sind von den letzten Turnieren. Und Toni Kroos ist eben auch belastet nach seiner fantastischen Form bei der Weltmeisterschaft 2014, wo er ja auch ins Legendenteam gewählt worden ist, waren die anderen Weltmeisterschaften mit ihm und auch die Europameisterschaften sehr, sehr dürftig. Und ich glaube, da hat sich auch so ein bisschen der Mythos Querpass-Toni manifestiert. Den hat er nicht bei Real Madrid bekommen, den hat er in der deutschen Nationalmannschaft bekommen. Und er steht so ein bisschen für mich, und das wird ihm vielleicht gar nicht gerecht, aber er steht so für mich auch für die alte Nationalmannschaft und für die Misserfolge. Und ich glaube, wir brauchen einfach frischen Geist. Und eventuell ist es dann auch Symbolik, auf Toni Kroos zu verzichten, obwohl er eventuell einen kleinen Spalt in der Tür gerade offen hält, doch noch zur Nationalmannschaft wieder zurückzukehren. ich halte es nicht für die richtige Entscheidung.
Uli Hoeneß gefällt das.
Weiber, immer Weiber.
In den kommenden Wochen steht für die deutsche Frauennationalmannschaft das Nations League Final Four an, ein wichtiges Turnier, denn für die DFB-Auswahl geht es um die Olympiateilnahme. Schon im Vorfeld hatte die Nationalmannschaft ordentlich Losglück, denn die Nationalmannschaft trifft eben im Halbfinale auf Olympiagastgeber Frankreich. Das bedeutet, mit einem Sieg ist Deutschland definitiv bei Olympia dabei. Mit einer Niederlage haben sie noch eine zweite Chance im Spiel um Platz 3, da Frankreich als Gastgeber Land automatisch qualifiziert ist und nicht mehr um eine Teilnahme spielen muss. Wir alle wissen ja, den Fußball der Frauen muss der alte weiße Mann retten. Deswegen gab Bundestrainer Horst Rubisch auch gestern seinen offiziellen Kader bekannt. Und während Lena Oberdorf und Lea Schüller in die Nationalmannschaft zurückkehren, verzichtet Rubisch überraschend auf Lina Magul, Lena Lattwein und auf Nicole Anjomi. Stattdessen debütiert Vivien Endemann vom VfL Wolfsburg im DFB-Kader und Pia-Sophie Wolter kehrt zurück, nachdem sie länger nicht mehr nominiert wurde. Für dich nachvollziehbare Entscheidung, die der alte weiße Mann da getroffen hat?
Also es sind natürlich schon echt eine, also schon überraschend, dass Lina Magul, Felicitas Rauch, Lena Lattwein und Nicole Anjomi nicht mit dabei sind, aber Horst Rubesch ist mutig und er hat sich eben für die formstärksten Spielerinnen entschieden. Das finde ich gut, weil darum geht es in der Nationalmannschaft. Die formstärksten deutschen Spielerinnen sollten für die Nationalmannschaft nominiert werden und daran hält sich Horst Rubesch. Es geht ihm nicht um Reputation, es geht ihm nicht um irgendwie Legacy oder Historie, sondern es geht für ihn um das Hier und Jetzt und das finde ich gut und vor allen Dingen auch gut, dass er Vivien Endemann nominiert hat. Sie ist einer der formstärksten Spielerinnen in der Frauen-Bundesliga. Das ist für mich überhaupt gar keine Überraschung, dass sie mit dabei ist. Ich glaube, sie hat schon 10 Scorerpunkte in 16 Spielen gesammelt für den VfL Wolfsburg. Ist eine offensive Flügelspielerin, die gerne ins 1 gegen 1 geht. Eine sehr moderne Außenverteidigerin. Und ich glaube, wir werden sie definitiv auf der rechten Außenbahn sehen. Ist eine sehr dynamische Spielerin, die einen sehr, sehr guten Zug nach vorne hat. Und die Außenverteidigerposition in der deutschen Nationalmannschaft der Frauen war auch schon bei der vergangenen WM ein bisschen die Achillesferse. Da hat zum Beispiel Svenja Huth spielen müssen, weil es da eben eine vakante Stelle gab. Also ich bin mit den Entscheidungen von Horst Rubisch sehr, sehr zufrieden.
Und ich stelle fest, ich habe jetzt für einen führenden deutschen Fußballfunktionär diesen Witz mit dem alten weißen Mann, der den Fußball der Frauen retten muss, jetzt in unterschiedlichen Locations getestet und kann sagen, er ist ein absoluter Rohrkrepierer.
Das ist korrekt.
Du, ich hoffe, ich habe alle Namen richtig ausgesprochen und vor allen Dingen mein Englisch war heute okay. Versuch's nochmal mit der Nachricht. Oh, jetzt kommt auch noch was. Ist das argentinisch, spanisch wäre das dann, ne? Naja, mal gucken. Also, was geht denn abseits auf jeden Fall? Kommt aus der Winterpause zurück. Bei Der Katzenfluch von Buenos Aires geht es unter anderem um Diego Contento, like wer ihn noch kennt, Bayern München früher mal. Mittlerweile macht er TikToks, in denen er seine Partnerin zum Sex auffordert.
Ah, sympathisch.
Ja, oder? Ich meine, was die Welt nicht alles braucht, oder?
Es gibt Gründe, warum ich nicht auf TikTok bin.
Ich hoffe, sonst ist alles hier vernünftig über die Bühne gegangen und wünsche euch natürlich da draußen allen einen fantastischen Valentinstag.
Ja, vielleicht noch ein kleiner Sendehinweis. Ich werde meinen Valentinstag nämlich im Studio von Markus Lanz verbringen. Also eventuell, also ich habe ein Date mit Markus Lanz heute Abend. Ihr könnt das...
Bringst du ihm Rosen mit?
Nein. Ich bringe ihm hoffentlich sehr viel Meinung mit. Wird eine Fußballfolge bei Markus Lanz werden. Schaltet da gerne mal ein. Ich glaube, ab 23 Uhr irgendwann geht's los. Sonst könnt ihr euch das auch nochmal in der ZDF-Mediathek anschauen. Das nur in eigener Werbung.
So, und dann hoffe ich, ist jetzt auch mal wieder Frieden mit allen hier bei MML. In diesem Sinne, habt einen friedvollen Valentinstag. Das ist ja der offizielle Feiertag aller Blumenhändler. Und insofern strömt dorthin und kauft Blumen. Und morgen hören wir uns dann schon wieder. Dann werden wir natürlich genau analysieren, wie das mit der Champions League dann weitergelaufen ist.
So ist es. Möge dieser Tag heute schnell vorbeigehen.
In diesem Sinne verabschieden sich an dieser Stelle Mike Nöcker
und Lena Kassel für Fußball MML. Tschüss.
Tschüss.
Ja, guten Tag. Wie ist da bei Radio Arabella? Mein Name ist Mark Decker und ich möchte mir am Oli-Samstag möchte ich mir ein Lied wünschen. Und zwar Hotel California von den Eagles. Haben Sie mich gehört? Hotel California von den Eagles. Danke.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.